Wenn wir eine Person neu kennenlernen, dann müssen wir uns erstmal vorstellen, die muss sich vorstellen, damit wir die wirklich kennenlernen können. Ja? Und gerade wenn du eine Not hast, und dann ist es vielleicht wunderbar, dass jemand kommt und stellt dir einen Arzt vor, stellt dir einen Berater vor, stellt dir einen Trainer vor, die Situation, in der du gerade bist, und du sagst, oh, das ist gut, diese Person kennenzulernen, und die kann mir vielleicht in dieser Situation helfen. Und an unserer Stelle in Matthäus möchte Matthäus uns Jesus weiter vorstellen, als derjenige, der wirklich helfen kann. Dabei verliert er bei der Vorstellung kein einziges Wort über sein Äußeres, über seine Gestalt, über seine Qualifikationen, sondern er beschreibt einfach, was Jesus tat. Und so wollen wir auch, dass wir sehen, wie Jesus auch in unsere Situation hereinspricht. Und die ist natürlich bei jedem von uns verschieden. Aber Matthäus stellt hier vier verschiedene Funktionen dar, die wir auch betrachten wollen. Dazu möchte ich, dass wir zuerst lesen Matthäus 4 ab Vers 12. Matthäus 4 ab Vers 12, erstmal bis Vers 16. Als Jesus aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt: Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Das Erste, wie Jesus hier vorgestellt wird, ist, er ist der verheißene Messias. Habt ihr einen Kursor da drauf, damit das geht hier? Danke. Also Jesus verlässt hier Nazareth, wo er zwar nicht geboren, aber wo er aufgewachsen ist, und zieht an den See Genezareth, wie es hier steht, damit erfüllt würde, was im Propheten Jesaja geredet worden ist. Und ich werde das vorlesen, das ist, wenn du mit aufschlagen möchtest, Jesaja 8, Verse 23 bis 9, Kapitel 9, Vers 1. Beziehungsweise es könnte Kapitel 9, Verse 1 und 2 sein, da sind in unseren Übersetzungen die Zählung manchmal ein bisschen anders. Aber der Text ist der gleiche. Dann heißt es: Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu Ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Also, komm zum See. Und hier haben wir dann eine Karte. Und warum betont er dieses und sagt: Land Sebulon, Land Naphtali? Sebulon und Naphtali waren zwei der 12 Stämme Israels, und zwar Sebulon da und Naphtali da. Okay? Und das Blaue hier, das ist der See Genezareth. So, von daher sagt er, genau dort, wo Jesus hingeht, da war doch schon in Jesaja 700 Jahre vorher angekündigt, dass das ein Land war, das in Dunkelheit war, aber ein Licht wird ihnen Schein. Und es lässt uns auch nicht im Dunkeln darüber, welche Art von Licht er hier meint. Denn im gleichen Kapitel, in Jesaja 9, paar Verse weiter hinten, sagt es in Vers 5: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Also in diesem Zusammenhang, wo er sagt, dort in diesem Land, in diesem Bereich von Israel, dort wird ein Licht scheinen und dieses Licht ist dieser angekündigte Messias, ist der angekündigte Heiland, der kommen wird und seinen Segen bringen wird. Also Matthäus betont hier, dass Jesus das erfüllt, was über ihn im Alten Testament vorausgesagt worden war. Und gerade diese Region, wo auch Dan dazu gehört. Dan ist, vielleicht hast du mal in der Bibel gelesen, ganz Israel von Dan bis Beersheba. Ja, Dan ist, war das nördlichste da oben, Beersheba war hier ganz im Süden. Aber in Dan stand, als Israel sich geteilt hat in Nordreich und Südreich, stand eines der Kälber, das sie angebetet haben. Also von daher, wenn er sagt, dieses Land, das in Finsternis saß, dann war das das Land, das von Götzendienst beeinflusst war. Genau in deren Region, in deren Gebiet vom Stamm Naphtali. Und er sagt, die waren in Finsternis. Die waren nicht, dass es dort dunkler war oder die Sonne weniger geschienen hat, ja, sondern sie waren in geistlicher Finsternis. Und er sagte, ihnen, genau dort, wird das Licht aufgehen. Sie waren auch, wo es wir in Jesaja gelesen hatten, dass ihnen Schmach widerfahren ist, dieses waren auch die Stämme, die als erstes in die Gefangenschaft gegangen waren. Und so blickte die religiöse Elite, die hauptsächlich in Jerusalem wohnte, blickte so ein bisschen, Galiläa, da ganz im Norden. Und da haben sie ja damals Götzendienst betrieben und die sind weit weg vom Tempel, die sind weit weg von Gottes wirklichen Wegen. Sie blickten herab auf das. Aber gerade dort wollte Gott wirken. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Vielleicht war es für dich auch, dass du sagst irgendwie, ich sehe Gottes Wirken nicht. Das scheint so weit weg zu sein. Vielleicht fühlst du dich, als wenn du sagst, ich wandle so ein bisschen in Finsternis. Ich sehe nicht, was Gott wirklich wirkt. Vielleicht bist du entmutigt. Gott möchte auch in dein Leben leuchten. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er kündigt an, er ist dieses Licht. Das Licht, das verheißen worden war im Alten Testament. Und er möchte, dass Menschen es sehen und zu diesem Licht kommen, zu einem neuen Leben kommen und dann auch in diesem Licht wandeln. Ja. So wie damals, Jesus beseitigt nicht alles Leiden, aber er zeigt uns, dass Gott sich kümmert und einen Plan hat. Und er geht hier genau dorthin, wo Gott gesagt hat, dort wird dieses Licht leuchten. Und dieses Licht wird sein, der wunderbare Ratgeber, der ewige Vater, der Fürst des Friedens. Ja? Und dort tritt er dann auf und beginnt seinen Dienst. Und er zeigt, dass Gott das erfüllt, was er die ganze Zeit geplant hat. Und er zeigt, dass es einen Ausweg gibt. Nun, hier ist natürlich noch nicht so sehr angedeutet mit der Auferstehung, aber wir wissen, wie es weitergeht. Ja? Und er zeigt hier, schaut her, vor 700 Jahren war das angekündigt. Und in der Zwischenzeit haben Leute immer getrachtet, gesucht, gehofft, wann kommt dieses Licht, wann kommt unsere Hoffnung, wann kommt der Friedefürst, wann wird das endlich eintreten, wo ist unsere Hoffnung? Und jetzt beschreibt Matthäus und sagt, er ist da, er ist gekommen, genau wie Gott vorhergesagt hat. Und manchmal ist es auch für uns so zu sagen, ich bin in der Situation und ich sehe noch nicht das Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe noch nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe vielleicht nicht die Hoffnung, aber wir dürfen auch sehen, Gott hat diese Verheißung gegeben. Und das Problem, was es eigentlich von Anfang an gab, von Anfang der Menschheitsgeschichte, ist der Tod, oder? Weil er hat ganz am Anfang gesagt, Menschen, ihr dürft alles tun im Garten Eden, bis auf von dieser Frucht dieses Baumes zu essen, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wenn ihr das tut, werdet ihr gewiss sterben. Sie haben gegessen und der Tod ist durch einen Menschen auf uns alle durchgedrungen, sodass alle sterben. Und egal, was es nachher an Impfungen gibt, egal, was es an medizinischen Fortschritten gibt, wir alle werden irgendwann sterben. Aber Christus ist gekommen, hat den Tod überwunden. So, es gibt eine Hoffnung und wir brauchen nicht hoffnungslos zu sein, selbst wenn ich nicht weiß, was die nächsten 2, 3, 4 Schritte sind, wenn ich nicht weiß, was die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahrhunderte passieren wird, wenn die Erde noch so lange hier sein wird. Ja, aber wir dürfen wissen, Gott hat seine Verheißung gegeben und er hat sie erfüllt zu seiner Zeit. Er hat das Ursprungsproblem gelöst. Der Tod ist überwunden, Christus ist auferstanden, der Messias ist gekommen, er hat die Verheißung erfüllt und er wird uns zu sich holen. Deswegen ist er gekommen. So, er beginnt hier die Beschreibung seines Dienstes und sagte, er geht genau dorthin und das Licht geht auf, die Hoffnung geht auf, das ewige Leben wird angeboten. Aber er kommt nicht nur als der verheißene Messias, als der Christus, weil das Griechische für Messias ist Christus, ja, der Gesalbte, der Verheißene. Er kommt auch als König. Wir lesen Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Du sagst, okay, warte mal, der predigt hier, was hat das damit zu tun, dass er der König ist? Johannes der Täufer hat doch genau das Gleiche gesagt. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen, in Kapitel 3, Vers 2. Aber die Frage ist, wie ist das Reich der Himmel nahe gekommen? Es ist ja nicht, dass irgendwie ein Reich, ein Staatsgebiet vom Himmel gefallen ist, sondern wie ist das Reich nahe gekommen? Und die Beschreibung von nahe gekommen ist, es ist schon da. Ja? Es ist da, weil der König da ist. Der Regent ist hier. Jesus war nicht gekommen, um ein irdisches Reich zu gründen, sondern um uns in sein Reich zu holen. Und deswegen kann er sagen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Nicht, es ist nahe dran, dass die Israeliten wieder Israel in seinem ganzen Ausmaß besitzen, sondern dass du in Gottes Reich kommen kannst, das ist nahe gekommen. Deswegen konnte Jesus auch später zu Pilatus fragen, als er ihn fragte, wer bist du? Bist du ein König? Da sagte er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Und ich habe das Bild ausgesucht, weil du im Hintergrund den jüdischen König sehen kannst, wie auch immer die damals aussahen, ich weiß, es sind nur Bilder, und im Vordergrund den, wo sie drüber gelacht haben und sagen, was für ein König ist das denn? Und er sagte, ja, ich habe ein anderes Art von Reich. Nicht eins, das sich mit Gewalt durchsetzt. Nicht eins, das auf Macht und auf Durchsetzungsvermögen gebaut ist, sondern das Reich Gottes. Das Reich der Liebe Gottes, dem Verstand übersteigt, der nicht hier unbedingt so sehr ein irdisches Reich gründen möchte, auch wenn es ein irdisches Reich geben wird, im tausendjährigen Reich. Aber der Staatsbürger für sein Reich haben möchte. Und deswegen ist dieses Reich nahe gekommen. Gott ist zu uns gekommen, damit wir seine Staatsbürger würden, damit wir von Neuem geboren werden, seine Staatsbürgerschaft bekommen und dann bei ihm sein werden. Das lesen wir auch in Johannes Kapitel 3, direkt vor dem bekannten Vers 16. Ich lese die Verse vorher, die Verse 13 bis 15. Und dort erklärt der Herr uns, Johannes 3 in den Versen 13 bis 15, sagt er, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Er sagte, niemand konnte von sich aus in den Himmel gehen, außer der Sohn des Menschen, Christus. Er ist vom Himmel zu uns herabgekommen. Er wird erhöht an dem Kreuz, damit er uns ewiges Leben geben kann. Er ist diese Art von König. Und daher hat er auch die Autorität zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Kehrt um von euren Wegen ohne Gott und kehrt um zu dem Herrn, damit du in sein Reich eingehen kannst. Der König sandte also nicht nur einen Boten, er kam persönlich, um uns Menschen einzuladen, in sein Reich zu kommen. Und damit wir die Tragweite dessen verstehen, müssen wir uns die Ausgangslage vor Augen führen. Und dazu möchte ich, dass wir die Verse Epheser 2, 1 und 2 betrachten. Und wir lesen, auch euch hat er auferweckt. Er schreibt jetzt an eine Gemeinde. Und sagt, okay, ihr seid jetzt schon auferweckt, die ihr aber vorher tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Alle Menschen von Geburt an waren unter dem Herrschaftsbereich, unter der Macht des Fürsten, der Macht der Luft, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ja, das ist Gottes Gegenspieler. Okay? Und wir waren in seinem Machtbereich. Und er sagt eben hier, ihr jetzt, die ihr dieses lest, die ihr in der Gemeinde in Ephesus seid, ihr habt dieses schon erkannt, ihr seid daraus schon herausgeholt. Okay? Aber von Natur auf an waren wir alle dort und jetzt ist eben Christus gekommen und er möchte uns, oder er hat uns auferweckt, die wir tot waren. Er ist von den Toten auferstanden und er gibt uns neues Leben, vom Tod zum Leben, wenn wir an ihn glauben. Also wir waren ohne geistliches Leben und folgten Gottes Widersacher und seinem Reich. Und darum die Aufforderung, tut Buße. Wechsle die Seite, laufe über, denn der König wird dir Amnestie geben. Ja, wie in einem Krieg. Zu sagen, du musst erkennen, dass du auf der Verliererseite bist, dass du ein Kind des Todes bist. Aber ergebe dich, erkenne, dass du von dir aus ohne Christus nicht vor Gott bestehen kannst. Und das ist dieses Tue Buße. Ich gebe zu, ich habe gegen Gott gekämpft, ich habe ihn ignoriert. Ich war im Machtbereich, im Einflussbereich, im Gehorsamsbereich von Gottes Gegenspieler. Ich bekenne dieses, ich kehre davon um und ich nehme diesen König an. Ich unterstelle mich seiner Autorität. Deswegen sowohl von Johannes dem Täufer als auch von Jesus die Aufforderung, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Angebot ist da, der König ist gekommen und er lädt uns ein, in sein Reich zu kommen. So, das ist erstmal die Aufforderung, die er gibt, indem er seinen Dienst vorstellt. Und das ist das Angebot für jeden. Aber wie sieht es aus, wenn wir jetzt Buße getan haben, wenn wir Christus als Heiland angenommen haben? Er geht nämlich noch einen Schritt weiter und das lesen wir dann in den Versen 18 bis 22. Matthäus 4, 18 bis 22. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas sein Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Jesus ist das Vorbild. Er ruft hier in die Nachfolge. Jesus berief keine Anhänger, sondern Nachfolger. Er war nicht daran interessiert, dass einfach nur die Leute kommen und sagen, ich finde Jesus super. Ja, und irgendwie mit Fahnen schwenkend dahin gehen und irgendwelche Gesänge einüben und laut jubeln, Jesus finden wir voll toll, der ist klasse, sondern sagte, kommt und folgt mir nach. Und er wollte, dass seine Nachfolger ihn wirklich kennenlernen, bei ihm sind. Jesus hatte nichts zu verbergen und er wollte ihnen beibringen, was er meinte, was der Auftrag ist, was es bedeutet, wirklich ganz neu verändert zu sein, in Gottes Ebenbild wieder verwandelt zu werden. Und dass seine Nachfolger ihn bezeugen können, sagen können, wir haben gesehen, wir haben erlebt, wie er mit diesen Umständen umgegangen ist, wie er nachts war, als das Licht aus war, dass er früh morgens aufgestanden ist und gebetet hat, wie er geheilt hat, wie er die Brote vermehrt hat, wie er gestorben und wie er auferstanden ist. Und so berief er insgesamt 12, hier erstmal die ersten 4, damit sie bei ihm seien. Das wird explizit in Markus 3 erwähnt, wo es sagt, Jesus stieg auf den Berg und ruft zu sich, wen er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen. Er sagte, sein erstes Ziel war, dass sie bei ihm sind, dass sie mit ihm gehen, dass sie ihn kennenlernen und erst danach, dass er sie aussende. Er will sie ausrüsten, nicht um erfolgreicher zu sein, sondern einen ganz neuen Auftrag auszuführen. Er sagt nicht, komm mit, ich zeige euch ein paar Tipps, wie ihr noch mehr Fische fangen könnt, wie ihr in dem, was ihr eh und je schon tut, erfolgreicher sein könnt, sondern ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ihr sollt nicht mehr Fische aus dem Wasser holen, sondern Menschen ins Wasser bringen zur Taufe, zu zeigen, dass sie von Neuem geboren sind. Und das ist, was Jesus bewirken möchte. Und ich glaube, manchmal, gerade in einigen neo-evangelikalen Bereichen, wird so viel betont, nimm einfach Jesus noch dazu in dein Leben und dann wird alles besser. Du wirst erfolgreicher, du wirst gesünder, du wirst reicher, du wirst sonst was. Das ist nicht, was er gesagt hat. Er hat ihnen nicht beigebracht zu sagen, kommt her und ich zeig euch, wie ihr euer Geschäft richtig aufbaut. Nun, das heißt nicht, dass man nicht auch als Christ ein erfolgreicher Geschäftsmann sein kann. Aber es heißt, dass der Auftrag ein anderer ist. Er sagt, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Kommt und lernt mich kennen. Und dann werdet ihr statt Fische fürs tägliche Leben zu fangen, Menschen fürs ewige Leben herausfischen. Dazu gibt er ihnen nicht ein paar Tricks und schickt sie los, sondern er nimmt sie für 3 Jahre mit sich. Es war also nicht einfach nur, okay, hier ist, was du den Leuten sagen musst und dann wird das schon klappen. Ja, oder ja, diese 6 Fragen stelle und dann wird es gelingen. Oder hier sind die 5 Stufen zum geistlichen Leben oder sowas. Sondern er sagt, kommt und folgt mir nach. Und nicht mal nur so 10 Schritte, sondern 3 Jahre. Lernt den Herrn wirklich kennen. Lernt es zu verinnerlichen, was sein Auftrag war. Er kommt auch nicht, um einfach nur große Massen hinter sich her zu versammeln, sondern er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, um das Evangelium des Reiches Gottes zu predigen. Ja? Sie sollten kennenlernen, was ihn antreibt, wie er lebt, was ihm wirklich wichtig ist. Der christliche Glaube ist nicht primär eine Lehre, sondern das Vertrauen in eine Person, nämlich Christus. Er kommt zu ihnen und sagt nicht so sehr, okay, wenn ihr wirklich meine Nachfolger werden wollt, dann hier sind die 5 Glaubensgrundsätze, die ihr auswendig lernen müsst. Ja? Oder hier ist das Glaubensbekenntnis, das ihr unterschreiben müsst. Sondern er sagt, kommt und folgt mir nach. Folgt mir, folgt Christus nach. Also das ist, worum es wirklich geht. Es geht Christus nicht um Rituale, sondern um echte Nachfolge. Nicht, dass wir Sachen tun, dass wir, und dort sehe ich halt so einen Unterschied. Bei fast allen Religionen, was haben sie? Sie haben lauter Regeln. Ja, du musst dieses Gebet so häufig beten, du musst in die Richtung knien, wenn du betest, du musst an diese Orte gehen, weil das sind irgendwie heilige Orte und das musst du tun und dann musst du Almosen geben und dann darfst du das nicht machen und jene, daran musst du dich halten. Und wenn du das alles hältst, dann hast du ganz gute Chancen. Das ist, was fast alle Religionen sagen. Und Christus sagt, nein, das ist nicht, was ich meine. Vertraue mir, glaube an die Person, an Christus. Wir lesen in Johannes 12, Vers 26, wo Jesus sagt, wenn jemand mir dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Ja? Wenn du mir dienen willst, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du auch mit mir mitkommen. Nun, natürlich für die Jünger damals, das war tatsächlich Sachen hinter sich lassen und Jesus nachfolgen. Jetzt wandelt Jesus nicht auf der Erde, ja? Aber wir müssen seinen Anweisungen folgen und seiner Lehre und ihm vertrauen. Und das geht nicht von heute auf morgen und auch nicht mal so eben nebenbei. Hier diese Brüderpaare haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Aber auch dort war diese Aufforderung, alles zu verlassen, wie die Fischer es hier getan haben, das galt nicht für jeden. Aber wer Jesu Nachfolger ist, kann nicht einfach weitermachen wie zuvor. Komm und folge mir nach. Wie gesagt, es heißt nicht, du sollst jetzt vom Gottesdienst nicht mehr nach Hause gehen, sondern einfach Christus nachfolgen, wer weiß, wohin das führt. Okay? Das war eine besondere Situation. Aber sie konnten nicht einfach zurückgehen und alles andere so normal weitermachen. Und wenn wir Christi Nachfolger sind, dann heißt es nicht unbedingt, ich muss den Job wechseln, ich muss die Wohnung ändern, ich muss dieses und jenes machen. Aber ich muss eine andere Einstellung haben. Ich muss andere Ziele haben. Ich muss für etwas anderes leben. Wer Jesus nachfolgt, schaut darauf, ihm zu gefallen, statt das zu machen, was einem selbst gefällt. Oder so formuliert, als Christ geht es nicht um eigene Erfolge, stattdessen geht es um Christi Nachfolge. Geht nicht mehr darum, was kann ich erreichen? Wie kann ich mein Reichtum, mein Ruhm, meinen Namen vermehren, mich größer machen? Sondern, Herr, was möchtest du? Und deswegen wird Christus hier vorgestellt. Er ist derjenige, der verheißen war. Er ist der Sohn Gottes, der gekommen ist. Er ist das Licht der Welt. Und er sagt, okay, wenn du daran teilhaben möchtest, dann ist die Voraussetzung, tue Buße, glaube an das Evangelium, das Reich Gottes ist nahegekommen. Der König ist da, Christus ist gekommen. Und dann aber auch als Folgeschritt sozusagen für die, die an Christus geglaubt haben, komm und folge mir nach. Und was passiert dann? Wir lesen noch die Verse 23 bis 25. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheit und Qualen behaftet waren, Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Jesus wird hier vorgestellt auch als der Heiland. Er bestätigt hier seine Botschaft vom Reich, indem er alle Arten von Krankheiten heilte. Und in Jesaja 35 ab Vers 4 war angekündigt, dass genau dieses passieren wird. Ich habe das hier, Jesaja 35, Abvers 4. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Er sagte, okay, Gott selber wird kommen, er wird euch retten. Und wenn er kommt, dann werden Blinde sehen, Lahme gehen, Taube wieder hören und jauchzen wie der Stumme. Okay? Und übrigens, das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass diese Wunder nicht heute geschehen. Weil wir sind nicht der Messias. Er sagt hier doch, er selbst wird kommen und wird euch retten. Und wenn er kommt, dann wird dieses geschehen. Als Bestätigung, der Heiland ist da, derjenige, der euch retten wird. Und deswegen, er ist gekommen und er hat all dieses getan, um zu zeigen, schaut her, kennt ihr nicht eure eigene heilige Schrift? Lest doch nach. Genau das, was Gott 700 Jahre vorher versprochen hat, genau das ist eingetreten. Der Retter ist da. Und eine große Menge folgte ihm. Sie folgte ihm hauptsächlich wegen dieser Wunder. Und leider nicht immer wegen des Wortes. Und deswegen waren sie dann später auch wieder weg, als er seine Erwartung eindeutig dargestellt hat. Aber er wollte auch damit etwas veranschaulichen, nämlich, wir haben Nöte, aber Jesus kann helfen. Er kann helfen in den verschiedenen Situationen. Aber er hat auch einen Schwerpunkt. In dem Ganzen, er hat geheilt, er hat geholfen, aber er kam und er predigte ihnen das Reich. Das ist, worum es ihnen ging. Die Menschen kamen also, um geheilt zu werden und hörten von einem noch viel größeren Heil. Und ich glaube, das ist wichtig auch für uns, das nicht aus dem Auge zu verlieren. Leute wollen Hoffnung, aber wir wollen ihnen nicht nur Hoffnung geben für nächsten Monat oder nächstes Jahr, sondern für die Ewigkeit. Leute haben Sorgen, aber wir wollen nicht nur sagen, hier gibt's vorläufige Hilfe, hier gibt's finanzielle Hilfe, hier gibt's diese Art und jenes, hier gibt's eine irdische Versorgung, sondern ihr könnt versorgt werden für die ganze Ewigkeit. So, Jesus hat geheilt, einfach um auch ihr Gehör zu kriegen und um zu bestätigen, dass er der Messias ist. Aber gleichzeitig sagt er, ich mache dieses. Bitte hört zu, was ich euch zu sagen habe. Okay. Und ich glaube, das ist auch heute die Verbindung. Wir haben das letzten Sonntag auch so wunderbar dargestellt bekommen, mit den Diensten, die Bibelmission tut, zu sagen, wir machen diese Dienste, wir bauen diese Häuser, wir helfen den Leuten mit Nahrungsmitteln, um eine Tür zu haben für das Evangelium. Damit sie erstmal hören zu sagen, oh, jemand ist da, der sich um uns kümmert. Wer ist denn dieser, der sich um uns kümmert? Ach, die Menschen tun das nicht einfach aus der Güte ihres Herzens, sondern aus der Gnade, die sie empfangen haben, umsonst haben sie bekommen, umsonst geben sie weiter, sie geben es jetzt an uns weiter. Und deswegen auch für uns, die wir Christus kennen, zu sagen, wir wollen Menschen nicht nur temporär helfen, wir wollen ihnen den Heiland vorstellen. Jesu oberstes Ziel war nicht, Menschen gesund zu machen, sondern ihnen ewiges Leben zu geben. Deswegen, er heilte und wenn die ganzen Menschen da waren, was hat er gemacht? Okay, ich glaube, ich habe alle gemacht, die ich für heute schaffe, jetzt mache ich mal Pause. Nee, wenn die alle da waren, er predigte zu ihnen das Reich Gottes. Er predigte zu ihnen, tut Buße, glaubt an das Evangelium, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das heißt, all diese Dienste, er hat sie getan, aber er hat sie getan, damit sie hören können, die wichtigere Botschaft, nämlich die vom Reich Gottes. Die Heilung können helfen, aber nur das Evangelium kann retten. Deswegen wollen wir Menschen diese Botschaft weitergeben. Und ich finde, selbst in dieser Beschreibung hier, was historisch stattgefunden hat, wir sehen erst, er geht genau dorthin, wo Gott ihn haben möchte. Geführt von Gottes Geist, er erfüllt die Schrift, er ist der Messias. Dann präsentiert er die Voraussetzung, tut Buße. Und dann diejenigen, die seinem Ruf folgen, die ruft er in die Nachfolge und dann können sie miterleben und sehen, wie er dient, wie er hilft und sie dann ausrüstet, auch weiterzugeben. Er ist nicht nur der Helfer für die Kranken, sondern er ist der Retter für die Seele. Und in diesem ganzen Dienst ging es Jesus nicht um seine eigene Popularität, sondern um die Rettung der anderen. Er war immer klar mit seiner Buße, mit seiner Botschaft: tut Buße und glaubt an das Evangelium. Matthäus benutzt hier diesen zweiten Teil von Kapitel 4, um vorzustellen, warum schreibe ich dieses Evangelium? Er hatte gerade vorher ja, vor 2 Wochen haben wir das betrachtet, die Versuchung Jesu geschildert, wie er wirklich rein ist, wie er nicht wie der erste Mensch der Versuchung nachgegeben hat, sondern er ist der zweite Adam, der Gottes Erwartung erfüllt. Okay? Und jetzt zeigt dann, sagt, okay, dieser kam aber nicht nur, um sich selber darzustellen, wie toll er ist, sondern er kommt zu uns Menschen, um uns Hoffnung, ewiges Leben zu geben. Er kommt als derjenige, den Gott schon von Anfang an geplant hat. Er kommt als der Messias, der Verheißene. Und er kommt mit einer Botschaft: tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist da. Der König ist gekommen. Hier ist er. Glaubt an ihn. Nicht einfach glaubt gewisse Sachen über ihn, sondern glaubt ihm. Und wenn du ihm glaubst, dann vertraue und folge ihm auch. Und wenn du das tust, dann gib weiter diese Botschaft. Er ist der Heiland. Seine Botschaft ist nicht nur, komm, wir können die Nöte der Welt etwas lindern, sondern wenn wir dieses tun, dann ist das immer, um Gehör zu kriegen für das Evangelium. Also, glaubst du Christus? Hast du ihn als deinen Retter angenommen? Das ist die Voraussetzung. Und wenn ja, dann folge ihm. Und wir sehen dann jetzt über die nächsten Kapitel, was er sagt: wenn ihr jetzt meine Nachfolger geworden seid, dieses ist, wie das ausschaut. Und dieses ist, wie ihr lernen könnt. Und das ist dann, was wir auch anderen Menschen weitergeben können. Tust du das? Wenn ja, dann kannst du auch in dieser Zeit nicht nur irgendwo einen Hoffnungsschimmer sehen, sondern ein helles Licht. Christus ist gekommen als Licht der Welt. Und wir dürfen in diesem Licht wandeln. Und wenn wir das tun, werden wir nicht in Finsternis wandeln. Nicht, dass wir nicht Finsternis sehen. Nicht, dass wir nicht Nöte sehen. Aber dass wir sagen, wir schauen nicht nur auf den Ist-Zustand, wir schauen nicht nur auf die Probleme, sondern wir wissen in dem einen, Gott ist zu uns gekommen. Er hat uns eine Perspektive gegeben und er ist gekommen, damit wir jetzt nicht nur Bürger von Deutschland oder Russland oder Indien oder sonst was sind, sondern Bürger des Reiches Gottes, Bürger des Himmels. Und mit dieser Zuversicht, dass eines Tages er kommt wieder und er wird uns in sein Reich holen, wo es nicht mehr die Probleme der heutigen Zeit gibt, sondern wo jede Träne weggewischt wird, wo es kein Leiden, kein Schmerz, keine Krankheitserreger, keine Viren mehr geben wird. Also jedenfalls keine schlechten. Ja. Wo er da ist und wir in seiner Gegenwart leben dürfen. Deswegen ist er gekommen. Und er sagte: vertraut mir, folgt mir nach, lernt mich wirklich kennen. Und das wollen wir durch das Matthäus-Evangelium hindurch tun. Und dann, indem wir verstehen, was seine Absicht ist und wie er wirkt und was seine Pläne sind, dieses dann auch an eine Welt weitergeben, die es so dringend nötig hat.